Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Die lastende Hitze, die uns zurzeit heimsucht, nehmen wir zum Anlass, um über die Natur und unser Verhältnis zu ihr nachzudenken. Ich habe mit der Philosophin Jutta Persson über ihr neues Buch Korallen gesprochen. Aber bevor wir uns dem Meeresgetier zuwenden, geben wir uns mit Arnulf Conradi, dem sogenannten Birdwatching, hin. Der einstige Gründer und Verleger des Berlin-Verlags bekennt sich mit seinem Buch Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung zu einer lebenslangen Leidenschaft. Das Erlebnis, den Vogel in seiner Schönheit und Lebendigkeit wahrzunehmen, so schreibt der 1944 im ostpreußischen Soldau geborene Autor, ist wie eine Senkrechte in der Zeit. In dem Moment gibt es nichts anderes, du bist ganz im Hier und Jetzt. Kein Abgesang auf die schwindende Vogelwelt, aber eine Mahnung zu ihrer Bewahrung in Form einer meditativen Betrachtung. Carola Wiemers stellt Conradis Buch Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung vor.
Bereits in der antiken Welt spielten Vögel eine zentrale Rolle. Seitdem bestimmt ihre Symbolkraft unser Dasein sowie unser Denken in vielen Bereichen. Der Literatur, Philosophie, Musik, Malerei. In der Traumdeutung sind Vögel ambivalente Symbolgestalten des sich über alles Erhebens, als Vogelschwarm jedoch bedrohlich. Was aber würde geschehen, wenn diese Vogelarten wie auch Insekten und Bienen in den Agrarlandschaften ganz aussterben? Zwischen 1980 und 2010 ist die Anzahl der Brutpaare innerhalb der EU um unvorstellbare 300 Millionen zurückgegangen. Traum und Trauma scheinen eng beieinander zu liegen. Denn mit dem Verstummen der gefiederten Sänger ginge auch ein Menschheitstraum verloren. Noch immer drückt sich im Wunsch, einem Vogel gleich in die Lüfte aufsteigen zu können, die Sehnsucht nach Leichtigkeit und Kraft, Schönheit und Eskapismus aus. Interessanterweise lässt sich Arnulf Conradi in seinem Buch Szenen und die Kunst der Vogelbeobachtung von anderen Prämissen als den benannten Katastrophen leiten. In 11 Kapiteln, die von der Antarktis bis nach Helgoland führen, berichtet er von der seit Kindertagen betriebenen Leidenschaft der Vogelbeobachtung. Indem er dieser im Titel den Zen-Buddhismus voranstellt, drängt sich vor der Lektüre allerdings die Frage auf, welcher Welt er sich denn zu nähern gedenkt und was beide wohl miteinander verbindet. Conradi gibt nach dem Einleitungskapitel die Antarktis, in dem es ihm um den wunderbaren Albatros und das Motiv der Zeitlosigkeit geht, sogleich eine solide Einführung in den Zen-Buddhismus, wobei es ihm um seine meditativen Stärken geht. Geschickt und rhetorisch elegant lässt der Autor dabei seine besondere Perspektive auf das weite Terrain der Vogelkunde durchscheinen, das längst kein Tabuthema mehr ist und seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von Büchern hervorgebracht hat. Für Conradi ist der ruhige Blick auf die Natur der tiefste Sinn der Meditation, denn er wirkt der Nervosität entgegen, die eine innere Spiegelung der Dynamik unserer Zivilisation ist. Wie die Meditation, die nach nichts strebt und sich selbst genügt, sei auch die Vogelbeobachtung, so Conradis Argumentation, selbstgenügsam und in sich ruhend. Ihr geht es nicht darum, etwas zu erreichen, sondern etwas zu sein. Mit diesen Sätzen benennt der Autor auch das Erfolgsrezept der literarischen Bestsellersparte Vogelerkundung oder welthaltiger ausgedrückt des Birdwatching. Der Begriff wurde 1901 von dem Briten Edmund Selles mit seiner gleichnamigen Abhandlung geprägt. Anfangs selbst ein Vogeljäger, vollzog er darin eine revolutionäre Wende. Er sprach fortan vom Zoologen der Zukunft, der nicht mehr mit dem Gewehr, sondern mit Feldglas und Notizbuch bewaffnet seine Wanderungen antritt, um zu sehen und zu denken. Genau das ist es, was Conradi in seinem Buch, das in jedes Reisegepäck gehört, als Leidenschaft zu entwickeln versteht und als seine eigene Lebenspassion zu erzählen weiß. Ein intensives Schauen und Reflektieren in der Zeit. Die Passion des Birdwatching begleitet ihn seit der Kindheit. Er bezeichnet sie rückblickend als Glück des Anfangs. Conradi ist sich sicher, dass man diese Gewohnheit nicht leicht wieder aufgibt. In der frühen Erfahrung des Kindes mit dem Fernglas nicht die Vögel heranzuholen, sondern sich selbst direkt unter sie zu setzen, liegt etwas Kostbares. Diese Glückserfahrung gilt es als eine Kunst, meditative Einübung zu bewahren. Conradi setzt einfühlsame Kontraste, wenn er beispielsweise über die Scheu der Vögel sinniert, die mit der Dimension der menschlichen Erscheinung sowie der Natur zu tun hat. Es sind diese Perspektivwechsel, mit denen er den Leser an einem Prozess der Selbstwahrnehmung teilhaben lässt, bis der neugierige Blick ins Fernglas schließlich auf den Betrachter zurückfällt. Denn das Glas bildet den Rahmen, in dem man den Vogel sieht. Einen Rahmen, der wie bei einem Gemälde alles andere ausschließt, sodass der Blick sich wie selbst konzentriert und beruhigt. Warum aber, fragt der Autor, singen Vögel? Und warum in solch virtuoser Vielfalt? Im Kapitel Musik, Gesänge und Rufe bezieht er sich auf ein Standardwerk der Ornithologie, die Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, das der deutsche Ornithologe Johann Friedrich Naumann zwischen 1897 und 1903 verfasste. Naumann spricht hinsichtlich der Musikalität von einer qualitativen Hierarchie. So erinnert ihn der Gesang des Gimpels an die ungeschmierte Welle eines Karrenrades oder einer Türangel, wenngleich er ein Meister der Nachahmung ist. Lieder, die ihm vorgepfiffen werden, gibt er gekonnt wieder, was im ornithologischen Jargon Spotten heißt. Auch der Komponist Heinz Thiessen, der 1989 in seinem Buch »Die Musik der Natur« dem Vogelgesang in Motiven berühmter Werke Beethovens, Wagners und Anton Bruckners nachgeht, wertet ihre musikalischen Fähigkeiten. Arnolf Conradi hat mit Szenen und die Kunst der Vogelbeobachtung die reale Gefährdung der Vogelwelt in einen brillanten philosophischen Diskurs eingebettet, grundiert von einem leidenschaftlichen Denken. Denn im unmittelbaren Erleben dessen, was uns umgibt, liegt die Chance, uns selbst etwas mehr zu verstehen.
Arnolf Conradis leingebundenes Buch Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung, vorgestellt von Carola Wiemers, ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen, 240 Seiten, 20 Euro. Nicht nur die Vögel verstummen nach und nach, die Artenvielfalt insgesamt schwindet. Ein Indiz für den schlechten Zustand der Meere ist zum Beispiel das Bleichen und Absterben der Korallen. Seit nun 6 Jahren erscheinen bei Matthes und Seitz in der Reihe Naturkunden, herausgegeben von der Schriftstellerin und Grafikerin Judith Schalansky, schön gestaltete Bände, die von Tieren und Pflanzen, von belebter und unbelebter Natur erzählen und uns damit auch vor Augen führen, was wir verlieren, wenn wir sie vernichten. In dieser Reihe ist im Frühjahr ein korallenrotes Bändchen erschienen, in dem die Philosophin Jutta Persson den Spuren nachgeht, die die Korallen durch die Jahrhunderte in Wissenschaften und Künsten hinterlassen haben. Jutta Persson hatte vor ein paar Jahren in der Reihe Naturkunden schon einmal ein Tierporträt vorgelegt, und zwar ein Buch über den Esel. Und hier wie dort ist von Shakespeare die Rede.
Stimmt, der Esel bei Shakespeare ist natürlich eine tolle Sache, ein Zettel im Mittsommernachtstraum. Die Korallen haben eben auch einen tollen Auftritt bei Shakespeare, nämlich im Sturm. Da ist es eben das Lied des Luftgeists Ariel, da kommt Shakespeare eben auch mit einer Korallenassoziation an, nämlich es heißt im Englischen "Of his bones are coral made". Es ist so, dass der Luftgeist Ariel eben in diesem Lied vorgaukelt, dass der König untergegangen wäre, also dass sozusagen eine Leiche sich unter Wasser verwandelt, und zwar die Königsknochen verwandeln sich angeblich in Korallen und die Augen verwandeln sich in Perlen, woraus dann kulturgeschichtlich und metapherngeschichtlich auch ganz viel hervorgegangen ist. Aber gerade diese Assoziation, dass die Knochen des vermeintlich toten Königs sich unter Wasser in Korallen verwandeln, das ist eigentlich dann fast so eine stehende Wendung in der englischen Literaturgeschichte geworden. Also es gibt etliche englische Dichter und Literaten, die sich da inspiriert haben. Also diese Song Full Fathom Five, also 5 Faden tief liegt Vater dein, das ist immer und immer wieder wieder verwendet worden, also bei Sylvia Plath zum Beispiel auch. Also da gibt es eine ganz lange Tradition und Sie haben recht, Shakespeare ist eigentlich der Knotenpunkt zwischen dem Esel und den Korallen.
Jetzt sind wir schon ganz tief in der Literatur. Alles ist durchzogen von Korallenspuren, schreiben Sie und beziehen sich dabei auf den literarischen Kanon. Jutta Persson, Sie selbst sind, wie Sie im Buch beschreiben, an das Rote Meer gefahren, um zu den Korallenbänken abzutauchen. Das ist ja richtig viel Aufwand für dieses Buch, aber es hat sich, wie ich sagen möchte, absolut gelohnt. Das Büchlein ist nicht nur wunderschön gestaltet, Sie sind auch mit Akribie dem Weg der Korallen bis in die kleinsten Verästelungen der Kultur- und Wissensgeschichte gefolgt. Korallen wurden und werden als faszinierende Wunderwerke wahrgenommen. Warum eigentlich?
Ich glaube, viel kommt daher, dass man ganz lange nicht wusste, sind das Pflanzen, sind das Steine, sind das doch Tiere? Also man hat erst im frühen 18. Jahrhundert entdeckt, dass es sich da um Tiere handelt. Zuvor in der Renaissance waren eben Korallen immer schon so ein Must-have in den Wunderkammern und auch etwas später in den Naturaliensammlungen vieler Forscher des 18. Jahrhunderts mussten eben Korallen da sein. Die waren immer schwer zuzuordnen und hatten so ein Wandlungspotenzial. Man hat nicht verstanden, wie die wachsen, wie die gedeihen. Dazu kam, als man dann gewusst hat, dass es sich um winzige kleine Tiere handelt, also dass diese Polypen eben zurückzucken, hat sich eigentlich das Faszinationspotenzial gar nicht vermindert, eher im Gegenteil. Man hat umso mehr versucht, dieses unglaublich Kleinteilige zu begreifen. Also Darwin zum Beispiel war hingerissen und fasziniert von diesen winzigen Wesen, die eben doch riesige Riffe schaffen können. Also bei den Steinkorallen ist das der Fall. Man hat irgendwie diese Kraft aus dem Meer, aus der Tiefe metaphorisch weiterverwendet. Also gleichzeitig entstehen im 19. Jahrhundert diese Arbeitermassen. Man hat mehrfach die Korallen als Sozialisten der Meere bezeichnet oder hat ihnen unterstellt, dass da eine Art natürlicher Sozialismus stattfindet, weil eben diese Polypen so kooperieren, weil die gemeinsame Mägen haben, weil die eben ohne Kopf und Krone auskommen und so eine Vielheit sind, die sich eben schwer fassen lässt und die sich organisiert ohne ein hierarchisches Prinzip vermeintlich.
Genau, daran kann ich jetzt wunderbar anknüpfen. Sie zitieren Begriffe in Ihrem Buch, die offensichtlich in Wissenschaften und Künsten durch die Jahrhunderte immer wieder auftauchen. Zum Beispiel, Sie haben es gerade schon zumindest das eine Wort Vielheit erwähnt. Ich könnte noch hinzusetzen Netzwerk, Rhizom und sogar vom gemeinschaftlichen und antiautoritären der Lebensweise dieser Nesseltiere ist die Rede. Das sind fantastische Imaginationen. Was sagt das über uns Menschen aus?
Ich glaube, man kann daran wunderbar ablesen, wie im 19. Jahrhundert und eigentlich auch schon früher diese Begeisterung für ein Wesen begonnen hat, was völlig anders funktioniert als Wirbeltiere, sage ich jetzt mal, als Menschen oder als alles, was über dem Wasser kreucht und fleucht. Diese Korallen hatten so eine Faszinationskraft, weil sie eben sich in alle Seiten verzweigt haben. Ihnen wohnte so ein Potenzial inne, was dann auch von Philosophen in der Gegenwart immer wieder aufgegriffen worden ist. Also zum Beispiel Donna Haraway, die Aktivistin und Philosophin auch, die hat ja sich immer wieder auch an Korallen inspiriert. Oder auch früher Roger Caillois, der Soziologe, hat immer wieder danach gesucht, wie eigentlich Verknüpfungen zwischen Naturwissenschaften und der Kultur früher funktioniert haben. Im 19. Jahrhundert ist da eben was abgebrochen und die Koralle war oft so eine Art Metaphernspalier im Grunde für Denkweisen, die versucht haben, das wieder neu zu verknüpfen.
Es gibt eine Fülle von Beispielen in Ihrem Buch, die die symbolhafte Verwendung und Bedeutung der Koralle beschreiben, unter anderem in der bildenden Kunst, aber auch in der religiösen Ikonografie oder unter anderem im vorchristlichen Volksglauben. Aber ich möchte gerne zwei Beispiele herausgreifen, die mir besonders gut gefallen haben. Einmal geht es um Josef Roths Korallenhändler in der Novelle Leviathan und dann um Karl Marx Korallenerwähnung im Kapital. Darauf hatten Sie gerade schon ein bisschen angespielt. Wofür steht die Koralle, mit dem der Jude Piccinic im Habsburger Vielvölkerstaat handelt? Hat das schon was mit diesem Vielvölkerstaat zu tun?
Das wäre meine Interpretation und mein Vorschlag. Also dieser faszinierende Korallenhändler, der eben ganz weit weg wohnt vom Meer, nämlich weit im Hinterland und dort eben die an Bäuerinnen und ans Volk diese schönen Korallenketten verkauft, der sehnt sich immer ans Meeresufer und will eigentlich zurück zu den Korallen. Also das ist so ein ozeanisches Gefühl im Grunde bei dem. Und er landet dann am Ende auch auf dem Meeresgrund. Also er geht unter mit dem Schiff, dem er sich entschlossen hat, auszuwandern. Und bei Roth würde ich sagen, in dieser wirklich unglaublich vielschichtigen Novelle, die früher auch mal der Korallenhändler heißen sollte, bevor sie dann in Leviathan umgetauft wurde von Roth, sind es eben tatsächlich diese Vielheiten, die auf eine Art auch an den Vielvölkerstaat erinnern, weil Roth so fantastisch beschreibt, wie dieser Pitschenik in seinem Haus so verschiedene Häufchen bildet mit verschiedenartigen Korallen und er geht dann auch relativ stark ins Detail, was die Formen und Farben der Korallen betrifft. Also Roth scheint sich durchaus mit Korallen ausgekannt zu haben. Mhm. Und da kann man durchaus auch ablesen, wie diese untergegangene Welt, die ja sowieso so ein Lebensthema war bei Josef Roth, also wie die übersetzt wird in diese Korallenwelt des Korallenhändlers, der dann eben auch raus will aus der Moderne im Grunde. Also der will zurück in eine Welt, in der es noch keine künstlichen Korallen gegeben hat. Es taucht dann nämlich auch noch auf, dass plötzlich ein anderer Händler da ist, der Korallen aus Zelluloid verkauft.
Okay. Ein weiteres sehr schönes Fundstück ist eben auch die Korallenerwähnung bei Karl Marx. Im Kapital werden sie zu antikapitalistischen Helden. Wie ist das denn gemeint und was hat das mit der Zeit und der Gesellschaft im damaligen Europa zu tun? Denn zeitgleich, und darauf verweisen Sie ja auch, findet auch im nachrevolutionären Frankreich eine Korallenverherrlichung statt.
Das ist richtig. Also ich habe mich über diese Fußnote bei Marx im Kapital natürlich sehr gefreut. Die steht in dem Zusammenhang, dass Marx eben sich gegen die Manufakturen wendet, also beschreibt, wie in den Manufakturen die Arbeiter zergliedert werden. Und dann erwähnt er diese berühmte Fabel des Menenius Agrippa. Also das war ein römischer Politiker, der Aufständische damit beruhigt hat, dass er gesagt hat, es gibt diesen Streit der Glieder mit dem Magen, das war eben seine Fabel und jeder hat so seinen Job zu tun und die Glieder müssen eben wieder an die Arbeit und dem Magen die Nahrung zuführen und damit hat er eben in römischen Zeiten die Arbeiter oder eben die einfachen Leute wieder ruhig gestellt und Marx wendet sich dann sehr empört gegen diese Fabel des Menenius Agrippa und nennt die Korallen, dass die eben auch dem Magen Nahrung zuführen, aber dass der Magen eben für alle da ist und dass die Korallen deshalb eigentlich, also das ist jetzt meine Interpretation, so ein Sinnbild dafür sind, dass es da keine Hierarchien geben sollte und dass eben nicht der Magen über den einzelnen Individuen stehen sollte.
Sehr schönes Fundstück. Jutta Persson, die Korallenriffe sterben weltweit ab. Ist das eventuell ein Zeichen dafür, dass der Mensch seinen Platz in einem miteinander vernetzten Ökosystem nach wie vor nicht gefunden hat? Sie widmen genau diesem Punkt ein letztes Kapitel in Ihrem Buch.
Ja, genau. Das letzte Kapitel heißt Korallen und Klima. Und Gott sei Dank scheint sich ja jetzt doch etwas zu tun. Aber natürlich sind die Zeichen bedrohlich. Also man kann noch anfügen zu den Ökosystemen, die natürlich immer durch diese Riffe entstehen, dass man da eben auch ablesen kann, dass kein Lebewesen für sich allein steht, sondern dass es eben immer ein unglaublich faszinierendes Netzwerk an Verbindungen gibt. Fische, die sich von den Produkten der Korallen ernähren und die Korallen, die wiederum das Wasser filtern und so weiter und so fort. Und da hat eben quasi dieses in der Umwelt positioniert sein, das ist was, was eben viele Jahrhunderte, muss man sagen, übergangen wurde und jetzt allmählich hofft man darauf, dass es da vielleicht doch zu einem Bewusstseinswandel noch kommen kann.
Jutta Persson und ihr Buch Korallen, ein Porträt, erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz, 192 Seiten, 20 Euro. Heute beginnt in Klagenfurt der 43. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Die Eröffnungsrede hält in diesem Jahr der Schriftsteller Clemens J. Setz. Und morgen früh ab 10 Uhr geht es dann los mit den Lesungen von insgesamt 14 Autoren und Autorinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mitzuverfolgen auf Dreisat. Am Sonntag wissen wir dann, wer den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis erhält. Mehrere weitere Preise winken, unter anderem der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunkpreis. Preis. Morgen und am Freitag wird mein Kollege Jan Drees hier im Büchermarkt live aus Klagenfurt berichten. Und jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Ralf Krauter. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.